Liebe Geschwister, auch wenn nur virtuell, es war doch eine schöne Zeit gestern, Bibeltag. Ich bin persönlich gesegnet worden und Gott hat mein Herz getröstet bei der Vorbereitung und beim Weitergeben der Gedanken Gottes über den Trost im Leid. Und ich hoffe, dass ihr auch getröstet worden seid. Ich möchte heute Morgen eine Stelle, einen Bibeltext mit euch lesen aus dem Lukas-Evangelium und möchte euch herzlich bitten, eure Bibeln aufzuschlagen und mit mir zu lesen Lukas 17 ab Vers 5. Lukas 17 ab Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch, der einen Knecht hat, der pflügt oder weidet, wird, wenn er vom Feld hereinkommt, zu ihm sagen: Komm und lege dich sogleich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen: Bereite zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht, so auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es ist eine interessante Stelle, die viele Gedanken in unseren Herzen zum Bewegen bringen. Und der Herr hat schon zu mir gesprochen durch diesen Bibeltext, durch dieses Wort des Herrn. Alles beginnt mit einer Bitte von Seiten der Apostel. Und es scheint, dass es nicht ein einziger Apostel war, der diese Bitte aussprach, sondern es steht, die Apostel sprachen. Das heißt, es war eine kollektive Bitte. Es war so, wie wenn einer oder alle miteinander für die ganze Gruppe gesprochen hat. Vermehre oder mehre uns den Glauben. Dieses Anliegen, diese Bitte kam auf in den Herzen der Apostel, nachdem der Herr geredet hatte über die Ärgernisse und auch über die Vergebungsbereitschaft, die in unseren Herzen absolut notwendig ist. Der Herr spricht im Vers 3: Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht: Ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Und als die Apostel dies gehört hatten, kam die Bitte in ihren Herzen auf: Da brauchen wir zusätzlich eine Hilfe vom Herrn, wenn wir das tun, wenn wir das praktizieren sollen. Siebenmal meinem Bruder vergeben, der zu mir kommt und nach dem siebten Mal, nachdem er gegen mich gesündigt hat, wiederkommt und sagt: Ich bereue es. Siebenmal, hintereinander vielleicht. Das war ein hartes Stück. Und wir sehen, wie schwer es uns fällt, Vergebung zu praktizieren. Und die Apostel haben das gemerkt. Das war ein hartes Stück. Und es ist ein hartes Stück auch für einen jeden von uns, Vergebung zu praktizieren, von Herzen einem Bruder zu vergeben, der uns wehgetan hat, der eine Ungerechtigkeit, der irgendetwas getan hat, was uns verletzt hat. Mehre uns den Glauben. Interessant ist, dass der Herr gar nicht auf diese Bitte eingeht. Normalerweise ist der Herr gütig und freundlich und geht auf Gebete und Bitten ein, aber es gibt auch Bitten, wo der Herr scheint überhaupt nicht darauf einzugehen. Warum tut er das? Warum sagt er nicht, okay, ich habe die Brote vermehrt, ich habe die Fische vermehrt, jetzt kann ich so per Wunder auch euren Glauben vermehren. Das mache ich doch gleich. Das sagt der Herr nicht. Mehre uns den Glauben. Eigentlich bedeutet das Wort, das hier verwendet wird, setze etwas zum Glauben hinzu. Also die Apostel gehen davon aus, dass sie schon Glauben haben, aber ihr Glaube irgendwie mangelhaft sei. Und so bitten sie den Herrn, etwas dazuzufügen, zuzusetzen. Zu dem, was da ist, ich brauche noch zusätzlich eine Hilfe. Füge etwas hinzu zu unserem Glauben. Wir brauchen mehr davon und wir bitten dich, dass du das tust. Der Herr aber sprach, er antwortet schon, er gibt ihnen eine wunderbare Belehrung, aber er geht nicht direkt auf ihre Bitte ein und sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt und er würde euch gehorchen. Wenn ihr Glauben habt. Die Antwort des Herrn ist folgende. Es ist nicht der richtige Gedanke, es ist nicht die richtige Bitte, dass ich zu eurem Glauben hinzufügen soll. Die Frage ist eine andere. Habt ihr Glauben? Habt ihr Glauben? Und dann kommt es nicht darauf an, ob euer Glaube klein oder groß ist. Ob er klein ist wie ein Senfkorn, das kleinste aller Samen ist, sagt der Herr an einer anderen Stelle. Es kommt nicht darauf an, wie groß euer Glaube ist, sondern es kommt darauf an, ob ihr welchen habt. Auch wenn er klein ist. Es kommt nicht darauf an, ob euer Glaube klein oder groß ist. Es kommt darauf an, ob ihr welchen habt. Habt ihr Glauben? Das ist die Frage. Ist da welcher? Der Apostel Paulus stellt einmal dieselbe Frage in den Raum, als er den Korinthern schrieb, und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, stellt er ihnen eine ähnliche Frage. Und es ist interessant, diese Frage. Er sagt im 2. Korintherbrief 13, Vers 5, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Das ist eine Frage, die würde ich nicht so direkt stellen, wenn einer sagt, dass er gläubig ist. Aber der Apostel Paulus, nachdem er die zwei Briefe und vielleicht noch einen dritten geschrieben hatte, den dritten, den wir nicht kennen, aber von dem er spricht, stellt er die Gläubigen vor diese Frage. Oder wir können auch sagen, vor die Aufforderung, sich selbst zu prüfen, ob da überhaupt Glaube da ist. Denn was den Glauben, was der Glaube angeht und den Glauben betrifft, da gibt es viele Missverständnisse. Es gibt viele Ungläubigen, die glauben, dass sie glauben. In der Bibel steht auch, der Teufel glaubt und zittert. Die Dämonen glauben. Und alle meinen, sie glauben. Und da gibt es doch viele, die glauben, aber gar nicht recht glauben. Die meinen, sie seien gläubig und sie sind es gar nicht. Die meinen, die welchen haben und sie sind es gar nicht. Darum sagt der Herr nicht, ihr werdet sie erkennen an ihrem Glaubensbekenntnis, sondern er sagt, ihr werdet sie erkennen an ihren Früchten. Und der Herr stellt die Apostel hier in Frage, so wie auch Paulus die Korinther in Frage stellt und sagt, das müsst ihr selbst wissen, ob da Glaube da ist. Jeder muss es selbst überprüfen. Er muss sich überprüfen, ist da ein Glaube, ein echter Glaube in meinem Herzen? Habe ich wirklich dem Herrn vertraut? Vertraue ich ihm wirklich? Oder ist mein Glaube irgendwie so einfach deine, wie soll ich sagen, so ein Mitläufertum? Und das ist das Problem gerade bei Menschen, die in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind, die häufig nicht wissen, ja, gehe ich in die Versammlung, mache ich da mit, weil ich wirklich überzeugt bin? Oder bin ich einfach irgendwie hineingedrängt worden von Jugend an und habe mich an den Lebensstil gewöhnt und bin jetzt einfach irgendwie mit dabei, so wie Lot dabei war. Ja, der war einfach vom Abraham mitgenommen worden. Aber Gott hatte dem Abraham gesagt, geh hin. Und Lot war einfach mitgegangen, er war ein Mitläufer. Das sind andere Leute in der Bibel, wie zum Beispiel Gehasi, das war ein Diener von einem Gläubigen. Und als sich dann die Gelegenheit bot, ist sein Herz offenbar geworden und sein habsüchtiges Herz wurde ans Licht gebracht. Und die Frage ist, war da jemals ein Glaube da? Und der Herr sagt ja auch im Gleichnis des Sämanns, dass der gute Same nicht immer auf gutes Land fällt, sondern es gibt drei Felder, wo er nicht zur Frucht führt, dieser Same. Und der Same, der auf den Weg fällt, da wird es ganz offenbar. Da kommen die Vögel und nehmen das sofort weg. Der wird keine Frucht bringen. Aber dann gibt es zwei andere Felder, wo es schon so aussieht, wie wenn der Same Gottes Frucht bringen könnte. Aber da ist nicht tiefe Erde beim einen. Und es ist alles sehr oberflächlich. Und beim anderen, da sind die Dornen und viele andere Sachen. Und da kommt dieser Same auch nicht bis zur Frucht. Beginnt irgendwie schon äußerlich, wie wenn ein Glaube da wäre. Und es gibt viele Leute, die einen Glaubensweg anfangen, in der guten Annahme, dass sie gläubig sind. Und auch wir selbst, wenn einer sagt, ich habe mich bekehrt, wir glauben ihm doch. Wir vertrauen doch seinem Glaubensbekenntnis. Wir nehmen ihn auf als Bruder, als Schwester. Aber die Frage ist, habt ihr wirklich Glauben? Nun, das ist schon ein komisches Wort, wenn man sowas zu den Aposteln sagt. Oder wenn Paulus solche Dinge sagt zu den Gläubigen, prüft euch doch, das waren Gläubige, das war die Gemeinde in Korinth, die hatte er selbst gegründet durch die Predigt des Evangeliums. Und nach einiger Zeit stellt er die Frage in den Raum, erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Und das ist etwas, was nicht ein Außenstehender, ein Apostel oder ein Ältester oder eine Schwester oder ein Bruder entscheiden könnte, das weißt nur du. Du und ich, wie es ausschaut mit unserem Glauben. Vertraue ich wirklich dem Herrn? Oder ist im tiefsten meines Herzens mein Glaube nicht echt? Ich möchte, dass jeder von uns sich diese Frage stellt und aufrichtig vor dem Herrn sagt, Herr, ich glaube. Vielleicht auch hilf meinem Unglauben, aber ich glaube. Der Herr sagt, wenn ihr Glauben habt, wird dieser Glaube Großes bewirken in eurem Leben. Wenn ihr Glauben habt und wenn er so klein ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Baum sagen, werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt und er würde euch gehorchen. Das bedeutet, wenn ihr Glauben habt, dann werden Früchte, dann werden Gottes Wunder offenbar. Und da braucht es nicht einen großen Glauben. Auch ein kleiner Glaube wird eine solche Dynamik, eine solche Kraft in eurem Leben entfalten. Da wird viel Schwachheit auch mit dabei sein. Aber der Glaube ist etwas unwahrscheinlich Kräftiges. Der Glaube verändert Leben. Ein echter Glaube bewirkt Unmögliches. Ein Baum kann nicht entwurzelt werden und ins Meer fallen. Aber der Glaube ist wirksam, wenn er da ist. So klein, so schwach, wie er ausschaut. Aber der Glaube ist immer wirksam. Und die Frage ist, welche Wirkungen sind denn da in meinem Leben? Auf der einen Seite ist da sicher auch viel Schwachheit. Und noch vieles, was noch besser und noch was noch verbessert werden könnte. Aber auf der anderen Seite muss der Glaube wirksam werden, sonst ist er nicht da. Sonst ist der Glaube tot. Irgendwelche Werke, irgendwelche Kräfte wird der Herr in dir wirken. Ein verändertes Leben wird er bewirken, wenn Glaube da ist. Der Glaube ist das Wirkungsvollste, was Gott in unser Herz hineingestellt hat. Wenn der Glaube echt ist, dann werden Wunder geschehen in dir drin. Und wenn da überhaupt nichts da ist und wenn du auch keine Gewissheit hast und wenn du einfach merkst, der Herr ist nicht in meinem Leben, dann bitte stehe dazu. Stehe zuerst einmal selbst dazu. Ich habe eigentlich den Glauben noch gar nicht, aber ich möchte ihn haben. Und vielleicht wäre es auch gut, wenn du mit deinem erfahrenen Bruder oder einer erfahrenen Schwester sprichst, wenn du dich aussprichst. Früher sagte man, man hat einen Seelsorger aufgesucht. Das ist ganz gut, wenn man das einmal macht, über geistliche Dinge mit jemandem wirklich zu sprechen und sagen, ich habe Zweifel, vielleicht habe ich das nicht wirklich gemacht, mich bekehrt und vielleicht bin ich einfach da hineingewachsen. Ich spüre es überhaupt nicht, es ist keine Kraft in mir, der Herr ist nicht da. Und dann bete doch, bekenne deine Sünden, bitte den Herrn, dass er in dein Leben kommt, mache die Sache fest, mache deinen Glauben fest, mit Nägeln. Ich habe das gemacht als junger Christ. Ich hatte mich nämlich ganz alleine bei mir zu Hause bekehrt und das war schon eine echte Bekehrung. Aber dann nach einigen Monaten bekam ich Zweifel. War das wirklich gut? Ist der Herr wirklich in mein Leben gekommen? Und dann habe ich einen Bruder aufgesucht. Und dann haben wir lange miteinander geredet. Und ich habe dann eine Liste geschrieben von Dingen, die ich als Sünde erkannte in meinem Leben. Und die Liste war schon ziemlich lang. Dann haben wir beide gebetet und die ganze Sache ans Kreuz gebracht. Und hat der Bruder diesen Zettel genommen und den Zettel zerrissen und gesagt, lieber Bruder, der Herr Jesus ist für diese Sünden gestorben. Die Schrift ist weggetan, die gegen dich war. Er hat deine Sünden auf sich genommen. Das hat mir so gut getan. Und ich bin dann nach Hause gegangen, getröstet. Und auch ermutigt und auch in der Gewissheit, dass Gott mein Herz angeschaut hat und der Glaube da ist. Ich möchte das jedem ans Herz legen. Über diese Sachen nicht einfach so oberflächlich darüber hinweggehen. Und genau was den Glauben betrifft, was den Glauben betrifft, die Sache klar machen. Nägel in die Bekehrung. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist der Anfang, das sind die Grundlagen, das ist das Fundament. Und dieses Fundament muss gelegt sein, dann wird es Großes bewirken. Dann geht der Herr weiter und erzählt die Geschichte von dem Sklaven. Und das ist eine interessante Geschichte. Warum erzählt der Herr diese Geschichte? Interessant. Ich glaube schon, dass der Herr den Glauben im Herzen der Apostel gesehen hat. Ich bin überzeugt, der Glaube war da in diesen Aposteln. Sie haben irgendwie die Idee gehabt, also wenn ich so viel vergeben muss, dann ist das nicht zureichend, ich brauche mehr und Herr, setze du doch was dazu. Aber wenn wir die Bibel lesen, bekommen wir die Antwort auf diese Bitte. Weil in der Bibel steht geschrieben, es ist nicht Gott, der etwas zu dem Glauben hinzufügen soll. Wer soll etwas zum Glauben hinzufügen? Ja, wem gehört die Aufgabe? Wem ist sie zugetan? Petrus sagt uns das noch. Wollen wir die Stelle lesen? Im ersten Petrusbrief steht geschrieben, der erste Petrusbrief, Kapitel 1, wollen wir aufschlagen. Entschuldigung, zweiter Petrusbrief, Kapitel 1. Und da wollen wir lesen, ab Vers 3. Das ist eine göttliche Kraft. Und diese göttliche Kraft wird wirksam in dem Glauben. Das ist die göttliche Kraft. Ja, das ist diese Kraft, die den Baum entwurzelt und ins Meer wirft, wenn sie denn wirkt. Und wenn der Glaube da ist, so klein wie ein Sandkorn, das wirkt Gottes. Das seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Denn er hat den Glauben in unser Herz hineingetan, wenn wir bekehrt sind. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. Ja, das ist der Herr. Er hat uns berufen und er hat uns gerufen zur Bekehrung. Und er hat das getan, indem er uns seine Herrlichkeit zeigte, seine Tugenden. Und wir sind angezogen worden vom Herrn Jesus. Und wir haben uns bekehrt, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Ja, durch die wir eine Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung und einen starken Trost. Ist das wunderbar. Damit ihr durch dieselbe Teilhabe der göttlichen Natur werdet. Natürlich. Wiedergeburt. Neue Natur. Ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist und durch die Begierde, so wendet deshalb aber auch allen Fleiß an und reichet in eurem Glauben die Tugend dar. Dar reichen in dem Glauben. Das heißt, der Glaube ist da, die göttliche Kraft ist da, die Erkenntnis des Herrn, seiner Herrlichkeit und seinen Tugenden ist da, eine Bekehrung ist da, die neue Natur ist da, der Glaube ist da. So, wenn der Glaube da ist, dann sollt ihr zu dem Glauben oder in dem Glauben etwas hinzutun. Ihr sollt das tun. Und wisst ihr, häufig geschieht das so, dass wir irgendwie nicht merken, welche sind unsere Aufgaben und welche sind die Werke Gottes. Was will Gott tun und wird er tun? Und das ist sein Werk und da können wir nichts dazu tun, wenn Gott ein Werk tut. Aber es gibt auch Dinge, die müssen wir tun. Es gibt Dinge, wo wir eine Verantwortung haben, wo Gott etwas von uns erwartet. Und häufig beten wir oder bringen dem Herrn Bitten, wo der Herr antwortet, mein lieber Junge, meine liebe Tochter, sagt er. Das ist nicht mein Job, was du mich jetzt bittest. Das sollst du tun. Ich helfe dir schon dabei. Meine Gnade genügt dir. Du sollst das machen. Und das ist ein typisches Beispiel. Mehre uns den Glauben. Tu doch etwas hinzu. Und Petrus sagt, ihr sollt das tun. Es ist eine Frage der Zuständigkeit. Und wenn wir die Bibel lesen, müssen wir das schon erkennen. Es gibt Dinge, die uns Gott anvertraut hat, als Aufgabe, als Mission. Eine davon ist zum Beispiel, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Nationen, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Es ist unnötig, wenn wir den Herrn bitten, oh Herr, sende doch deine Engel, damit sie das Evangelium verkündigen. Würde doch niemand beten. Oder evangelisiere du die Leute doch. Kein Mensch würde so beten, weil wir ganz genau wissen, es geht um Zuständigkeit. Gott hat uns diese Aufgabe gegeben. Und dann können wir nur sagen, Herr, die Aufgabe ist groß. Das Feld ist immens und wir sind zuständig dafür. Wir brauchen eine Hilfe. Herr, zeig, wie ich in dieses Projekt hineinpasse. Wo hast du mich hingestellt? Da gibt es viele andere Beispiele. Es ist eine Frage der Zuständigkeit und der Verantwortung. Und was den Glauben betrifft, ist es genauso. Es ist schön, wenn ein echter, ein von Herzen kommender Glaube da ist, der ins neue Leben gerufen worden ist durch die Verkündigung des Evangeliums, der Same Gottes auf ein offenes Herz gefallen ist, eine echte Bekehrung geschehen ist, Buße und Wiedergeburt, eine neue Natur. Und wenn man sich freut an den größten Verheißungen und den kostbarsten Verheißungen und man das alles im Glauben aufnimmt und man freut sich daran. Und dann kommt der Herr und sagt so, jetzt sage ich, tu etwas dazu. Weil der Glaube allein, so wie du ihn jetzt hast, das ist nicht vollständig. Und was hier jetzt noch fehlt, ist, du sollst allen Fleiß anwenden und zu eurem Glauben die Tugend dazu tun. Die Tugend, was sind Tugenden? Das sind Charaktereigenschaften, die der Herr Jesus hat. Natürlich verändert Gott unser Leben, aber wir sollen es darreichen zu ihrem Glauben. Das heißt, unsere Hände sollen dies wünschen, unsere Herzen sollen es bekehren und wir sollen auch unseren Fleiß anwenden, damit Tugenden dann auch besser werden in unserem Leben. Und das heißt, wir können nicht Gott einfach die ganze Verantwortung überlassen. Es gibt solche Menschen, die glauben, dass Gott alles wirkt in allem. Und dann stehen sie da vor Gott und sagen, Herr, wenn du nicht etwas tust, dann kann ich gar nichts tun. Das ist nicht der Sinn. Und die Bedeutung des Gotteswortes, natürlich können wir ohne den Herrn Jesus nichts tun. Aber wir dürfen mitarbeiten. Wir dürfen mit ihm etwas tun. Wir dürfen ihm sagen, Herr, ich habe nicht die Kraft dazu, aber ich kann auch nicht Tugenden bewirken aus mir selber. Aber ich soll allen Fleiß anwenden, damit die Tugenden dazukommen. Und das kann ich, ich kann da auch etwas dazu tun. Ich brauche nicht einfach nur zu warten, bis die Tugend vom Himmel auf mich herabfällt. Ich kann beten, ich kann bitten, ich kann es wünschen. Ich kann sagen, Herr, aus meinem Fleisch heraus, aus meiner eigenen Kraft wird das nie funktionieren, aber aus deiner Gnade heraus. Und diesen Fleiß will ich anwenden, damit die Gnade in mir wirksam wird. Also so ganz ohne uns, unser Wünschen und unser Hinzutun geht das auch nicht. Petrus sagt das hier ganz deutlich. Und das ist ein Aspekt, der wichtig ist. Der geht in unsere Verantwortung hinein. Ihr sollt es darreichen, nicht bewirken, nicht aus eurer Kraft darreichen. Allen Fleiß. Und Fleiß bedeutet Einsatz. Fleiß bedeutet aufrichtiges Verlangen. Fleiß bedeutet, ich habe ein Ziel zu erreichen, mit Gottes Hilfe. Also eine ausgewogene Sicht zwischen Gottes Souveränität und der wirkenden Gnade und der Verantwortung und der Zuständigkeit, die auch wir haben als Christen, eine ausgewogene Sicht ist unbedingt nötig. Wir haben eine Verantwortung, eine Zuständigkeit. Aber mit der Tugend ist es auch nicht getan. Zur Tugend hinzu sagt Petrus, kommt die Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist ja auch nicht etwas, die vom Himmel fällt oder irgendwie Gott uns in Visionen und mit Nachtgesichten gibt. Wenn du Erkenntnis willst, dann musst du allen Fleiß anwenden, die Bibel zu lesen. Dann musst du allen Fleiß anwenden, die Bibel zu studieren und vielleicht auch zu hören, was andere Brüder sagen und an Bibeltagen teilzunehmen und dir Zeit zu nehmen. Am Morgen vielleicht eine Stunde früher aufstehen, die Bibel aufmachen. Das kommt auch nicht von alleine, stille Zeit. Genauso wie die Tugenden in deinem Leben. Nicht einfach nur ein Wunder Gottes sind. Natürlich ist es Gott, der es wirkt. Versteht mich nicht falsch. Aber wie es mit der Erkenntnis, so auch mit der Tugend. Und so wie mit der Erkenntnis und der Tugend kommt dann auch die Enthaltsamkeit dazu. Enthaltsamkeit, das sind Entscheidungen, die wir treffen. Verzicht. Verzicht. Ihr hättet gestern auch was anderes tun können. Ihr hättet doch bei dem schönen Wetter irgendeinen Ausflug machen können oder euch irgendwelchen Hobbys widmen können. Das sind Entscheidungen, die wir treffen. Und wir verzichten auf etwas, weil wir etwas Besseres zu tun haben. Und all unser Leben, das ganze Leben ist gemacht durch Entscheidungen. Und da gibt es Prioritäten und die Prioritäten müssen gesetzt werden. Es gibt Sachen, Dinge, die zuerst kommen. Das sagt der Herr Jesus ja auch. Suchet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit und alle anderen Dinge, die kommen nachher dazu. Und wenn ihr euch den ganzen Tag nur dreht um die Frage, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, und ihr seid besorgt und ihr seid um euer Leben besorgt und ihr denkt nicht an Gott und wenn ihr aufsteht am Morgen, ihr habt keine Zeit für Gott, dann stimmt irgendetwas mit den Prioritäten nicht. Bitte geht über die Bücher, prüft euch selbst. Das ist eure Zuständigkeit. Und zum Glauben kommt das hinzu. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Und so ist es auch mit dem Ausharren. Ausharren ist etwas, was mit unserem Fleisch zu tun hat. Wenn ein Druck, wenn Probleme, wenn Lasten, wenn Leiden in unser Leben, hineinkommen. Irgendwelche Schwierigkeiten, Bedrängnisse, Ängste. Dann einfach auszuharren. Vor dem Herrn zu stehen und sagen, Herr, mit deiner Hilfe ist es möglich, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und dann sagt der Herr, wer da überwindet, dem werde ich geben. Und das Überwinden von Schwierigkeiten, so wie Jakobus es uns lehrt, hat auch etwas zu tun mit der Entscheidung, einfach nicht nachzulassen. Und das ist auch unsere Zuständigkeit. Da können wir nicht einfach alles Gott überlassen und sagen, Herr, schenke mir doch du, dass ich ausharre. Gott sagt, harre aus. Das gehört auch zu dem Fleiß, den du anwenden sollst, und zwar allen Fleiß. Und dann kommt die Gottseligkeit. Und Gottseligkeit, das ist ein Ausdruck, den wir auch vertiefen sollten. Eigentlich bedeutet es eine von Herzen kommende Hingabe. Ein Verehren Gottes, eine gute, hingegebene Haltung zu haben, den Herrn wirklich zu suchen und glücklich zu werden in der Gegenwart Gottes und mit seinen Dingen sich zu beschäftigen, mit den Dingen Gottes und darin unseren Frieden zu finden. Das ist eine Glückseligkeit. Auch das kommt nicht von alleine. Tut das auch noch hinzu. Jetzt wird das Paket schon immer größer. Und zu der Gottseligkeit kommt dann die Bruderliebe. Auch Bruderliebe. Natürlich ist die Liebe vom Herrn gewirkt. Aber du sollst auch allen Fleiß dazu tun, damit die Beziehungen zu den Geschwistern gut sind, damit man im Frieden leben kann, ein Friedensstifter zu sein. Auch das ist etwas, was der Herr von dir fordert, von mir etwas hinzuzutun in diesem Punkt. Und dann natürlich auch die allgemeine Liebe. Die Liebe auch zu unseren Mitmenschen, aber auch unsere Feinde zu lieben. Der Herr sagt, wenn ein Feind dürstet, gib ihm zu trinken. Wenn ihn hungert, gib ihm zu essen. Mit einem Feind zu reden ist sehr, sehr schwierig, aber du kannst ihm etwas geben, wenn er etwas nötig hat. Das kannst du tun. Du kannst noch etwas tun für deine Feinde. Wenn sie dich beleidigen, kannst du sie segnen. Und wenn sie dir wehtun, dann kannst du für sie beten. Du kannst schon etwas machen für deine Feinde, um sie zu lieben. Und das ist deine Zuständigkeit. Diese Verantwortung liegt auf uns. Also wir können nicht einfach nur da sitzen und sagen, die Gnade Gottes wird schon alles wirken, ohne unseren Fleiß. Es ist schön in der Bibel, wir haben immer eine Ausgewogenheit innerhalb der Wahrheiten Gottes. Natürlich ist Gott souverän, er ist derjenige, der durch die Gnade in uns das alles bewirkt. Aber wir sollen uns schon zur Verfügung stellen. Wir sollen es darreichen, irgendetwas, unsere Gebete, unsere Wünsche und auch unseren Fleiß. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, Vers 8, und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge und fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, wenn sie vorhanden sind. Und wenn sie nicht vorhanden sind, vielleicht ist es auch deswegen, weil wir zu unserem Glauben die Dinge nicht dargereicht haben. Also Gott ist nicht immer verantwortlich für alles, was da in unserem Leben nicht geschieht. Er möchte so viel tun. Und der Glaube in uns hat die Kraft, das zu bewirken. Es ist seine Kraft. Bäume entwurzelt werden, Berge versetzt werden. Der Glaube ist eine göttliche Kraft. Und wenn der Glaube noch so klein ist, er wirkt Großes. Wenn wir denn nur zu diesem Glauben das darreichen, was der Herr. Jakobus sagt einmal, ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr übel betet. Und weil ihr übel betet, wird Gott euch nichts geben. Und wenn wir Gott Dinge bitten, die eigentlich wir tun sollen, wird Gott uns nicht antworten. Er wird schon antworten, mein lieber Mann, das ist deine Zuständigkeit. Du kannst nicht einen Menschen sehen vor deiner Haustür, der Hunger und Durst hat und dann sagen, Herr, hilf ihm doch und du gehst an ihm vorüber. Der Herr sagt doch, ich habe dir Hände, Füße und Ohren gegeben und auch ein Herz. Das ist jetzt deine Zuständigkeit. Engel werden ihm nicht helfen, du sollst ihm helfen. Das ist unsere Zuständigkeit. Also die Kompetenzen richtig zu erkennen und auch zu wissen, Was sollen wir tun und was wird der Herr tun? Das ist wichtig. In jedem Job, in jeder Fabrik, in jedem Unternehmen, jeder hat sein Profil, jeder hat seine Kompetenzen und jeder hat seine Zuständigkeit. Und so ist es auch im Glauben. Es gibt Dinge, die wir tun sollen und es gibt Dinge, die Gott. Und jetzt kommt die Geschichte mit dem Sklaven. Wir gehen zurück zu Lukas 17. Und dass der Herr genau an dieser Stelle diese Geschichte erzählt und eigentlich nur hier in dem Evangelium, das bedeutet auch etwas. Und es ist schon ein starkes Stück, was der Herr uns hier sagt. Er redet von einem Sklaven, hier übersetzt mit Knecht. Die Bibelübersetzer haben sich schwer getan mit dem Wort Sklave. Das kann man schon verstehen, weil die besten Bibelübersetzer um 1870, 1880 herum die Bibel übersetzt haben. Es gibt wahrscheinlich nie mehr in der Geschichte der Menschheit so gute Bibelübersetzer wie damals. Und gerade die Übersetzung in deutscher Sprache, das ist ein absolutes Meisterwerk. Und ich glaube, dass die Elberfelder Bibel nicht übertroffen werden kann. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Aber die Übersetzer haben sich schwer getan mit dem Wort Sklave. Weil natürlich damals, anno 1870, 80, die ganze Sklaverei in Amerika noch ein großes Thema war. Und man wollte irgendwie nicht den Eindruck erwecken, dass man irgendwie sich mit politischen Dingen auseinandersetzen wollte. Natürlich Knecht. Knecht aber ist nicht ein Knecht wie heute, so ein Bauer, der einen Knecht hat. So. Es war ein Sklave, ja. Doulos, Sklave. Und die Sklaverei, das war schon ein Elend. Wobei, es gab Sklaverei und Sklaverei. Die Griechen hatten Sklaven, die Römer hatten Sklaven. Und natürlich die Amerikaner im 18., 19. Jahrhundert betrieben eine überaus gräuliche und grausame Sklaverei mit der schwarzen Bevölkerung, die aus Afrika importiert wurde und versklavt wurde. Das ist eine furchtbare, dunkle Seite der Menschheitsgeschichte. Der Herr Jesus zeigt uns hier aber Folgendes. Er redet von diesem Knecht und von seinem Herrn und sagt dabei, wer aber von euch, der einen Knecht, Sklave hat, der pflügt oder weiden wird, wenn er vom Feld hereinkommt, zu ihm sagen, komm und lege dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Der Herr redet hier über Zuständigkeiten. Und Zuständigkeiten hat etwas zu tun mit unserer Rolle, mit der Position, in der wir stehen. Ein Sklave stand in einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis seinem Herrn gegenüber. Eine Sklave ist eine Person, die in wirtschaftlicher und rechtlicher Abhängigkeit von einem anderen Menschen als dessen Eigentum lebt. Das war Sklaverei. Es geht um Abhängigkeit und es geht um Eigentum. Und der Herr sagt in anderen Worten, wichtig ist, dass ihr wisst, wer euer Herr ist. Und wichtig ist auch, dass ihr wisst, wer ihr seid. Und Paulus wusste das, dass er ein Sklave Gottes war. Er sagte, werdet nicht der Menschen Sklave. Und wenn ihr aus einer Sklaverei loskommen könnt, wenn ihr freikommen könnt aus der menschlichen Sklaverei, dann ist es viel besser. Tut das, 1. Korinther 7. Werdet nicht der Menschen Sklaven, aber wir werden immer und ewig Sklaven Gottes sein. Und Paulus beginnt viele von seinen Briefen mit dem Wort Paulus, ein Knecht Gottes, ein Sklave Gottes. Es gibt etwa 6 griechische Ausdrücke um den Begriff eines Dieners auszudrücken. Ein Diener kann ein Diakonos sein. Es kann ein Hausdiener sein. Es kann ein Leiturgos sein. Einer, der nicht eine Liturgie macht, aber Leiturgos, das war ein Beamter damals. Aber die Bibel redet auch viel von Sklaven. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, wer wir sind. Was ist unsere Rolle in der ganzen Geschichte? Wir haben einen Herrn und den nennen wir Herr, Herr. Und der Herr sagt einmal, wenn ihr mich Herr, Herr nennt, warum tut ihr es denn nicht, wenn ich euch etwas sage? Und hier haben wir einfach ein Problem, das zu verstehen. Wer ist Gott und wer sind wir? Und in welcher Beziehung stehen wir zu ihm? Und wenn er der Dominus ist, wenn er der Herr ist, der Kyrios, dann sind wir seine Sklaven. Und was bedeutet das? Und was sind dann unsere Zuständigkeiten? Wie soll unser Leben aussehen? Wie sah das Leben aus von einem Sklaven? Nun, wenn der Herr ein gütiger Herr war, dann hatte der Sklave zu allen Zeiten ein relativ gutes Leben. Denn ein gütiger Herr gab dem Sklaven viel Freiheit, Kompetenzen, so wie Josef im Haus von Potiphar. Der war gesetzt über sein ganzes Haus. Der Potiphar hat sich überhaupt nichts mehr geschert. Josef hat alles in die Hände genommen und es war alles sehr gut. Das geschah schon auch im Altertum, dass Sklaven in ganz hohe Ämter es gebracht haben. Unwahrscheinlich viel Kompetenzen und Zuständigkeiten und auch Freiheiten bekommen haben. Sie konnten auch heiraten, manchmal Kinder haben, Familien haben. Und sie waren geachtet, sie hatten Respekt und Ehre. Aber nicht immer. Es kam ganz drauf an, ob der Herr gütig oder grausam war. Nun, wir haben einen sehr gütigen Herrn. Und in der Bibel steht geschrieben, dass dieser gütige Herr seinen Sklaven seine Talente anvertraut hat. Das ist ein gütiger Herr. Er ist weggegangen auf eine lange Reise und hat seinen Sklaven seine Talente, seine Güter anvertraut und ihnen gesagt, handel damit, bis ich wiederkomme. So. Was machen jetzt die Sklaven? Wir sagen in Italien, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann beginnen die Mäuse zu tanzen. Ja, und wenn der Chef nicht gerade im Zimmer ist oder im Büro auftaucht, was machen wir dann? Dann streichen wir irgendwie im Internet herum und machen andere Dinge, die wir gar nicht tun sollten, auf Arbeit und so weiter und so fort. Und es gibt viele Untergebene, die die Gütigkeit ihres Herrn ausnutzen. Aber sind wir nicht auch so? Wir nennen doch den Herrn unser Herr. Und ich kann es manchmal nicht mehr hören, wenn in den Gebeten dieses Wort Herr unnötig wiederholt wird, wie ein Gebet, ein Mantra, wie eine Wiederholung zum x-ten Mal, unnötigerweise. Ich kann es nicht mehr hören. Denn man überlegt sich gar nicht mehr, was sage ich da eigentlich in meinen Gebeten. Du Herr bist Herr, mein Herr und jetzt Herr wünsche ich Herr. Also was soll das Ganze? Wir sollen doch nicht spielen mit diesen Worten. Und wir sollen uns überlegen, was sagen wir da eigentlich? Wenn er Herr ist, wo ist dann der Respekt? Wo ist dann die Unterordnung? Wo ist denn unsere Haltung als Diener, als Knechte? Wir brauchen nicht Gott 100.000 Mal zu sagen, dass er der Herr ist. Wir sollen die Haltung der Knechte einnehmen. Und das freudig, wie Paulus. Und sagen, ich bin ein Knecht Gottes. Ich bin ein Apostel, das ist das, wozu Gott mich berufen hat, aber ich bin ein Sklave Gottes und ich möchte tun, was mein Herr will. Und das ganze Leben von einem Sklaven dreht sich eigentlich nur um eines, um seinen Herrn. Ein Sklave hatte nicht das Problem, vielleicht muss ich meine Bank wechseln, vielleicht kriege ich in einer anderen Bank mehr Zins. Der hatte solche Probleme nicht. Ein Sklave hatte auch das Problem nicht, wo soll ich denn meinen Urlaub verbringen? Das würde einem Sklaven nie in den Sinn kommen, solche Gedanken zu haben. Nein, sein Leben war sehr, sehr einfach. Was macht mein Herr heute? Und das will ich auch tun. Ja, liebe Geschwister, wir haben einen gütigen Herrn. Der hat uns viel Freiheit geschenkt. Aber er hat uns auch viel anvertraut. Aber er ist immer noch unser Herr. Und genau das ist der Punkt von dieser Geschichte. Wenn wir bitten, Herr, mehre uns den Glauben, dann sollten vielleicht wir uns überlegen, vielleicht können wir etwas tun und unseren Fleiß anwenden in etwas anderem als zu meinen, Gott müsse irgendwie ein Wunder tun, damit etwas geschieht, ja, damit ich dann meinem Bruder 7-mal vergeben kann, wenn er 7-mal gegen mich sündigt und so weiter. Tu allen Fleiß dran. Das sind deine Zuständigkeiten. Nun, es ist interessant, in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, stehen gewisse Dinge drin und über die wollen wir uns jetzt noch einige Gedanken machen. Ich hoffe, dass ich meine Notizen gleich wieder finde. Nur einen Moment. Okay. Was sagt der Herr hier? Erstens. Der Herr kommt und sagt, wenn sein Knecht vom Pflügen oder Weiden nach Hause kommt, vom Feld, wird er zu ihm sagen, komm und lege dich sogleich zu Tisch. Hat der Knecht ein Recht anzunehmen? Kann er sagen, ich bin jetzt müde, jetzt will ich nicht? Hat der Herr das Recht, seinem Knecht zu sagen, bereite zu, was ich zu Abend essen soll, gürtet, ich bediene mich, bis ich gegessen, und dann sollst du essen und trinken. Muss der Knecht den Bedürfnissen, muss der Herr den Bedürfnissen seiner Knechte unbedingt nachgehen? Ist Gott ein Gott, der unbedingt immer auf unsere Bedürfnisse eingehen muss? Ja, aber irgendwie habe ich manchmal den Eindruck bei den Christen, ich will, ich habe und ich brauche und ich und ich und ich und ich. Und irgendwie muss Gott der Befriediger unserer Bedürfnisse sein. Das ist irgendwo ein Denkfehler. Und er kommt davon, weil wir uns nicht genügend überlegen, wer ist Gott und wer sind wir. Gott ist Gott und er hat das Recht, das zu tun, was er will. Und wir sind seine Knechte. Zweiter Punkt, dankt er etwa seinem Knecht, dass er gearbeitet und geschuftet hat? Ist er uns dankverpflichtet? Werden wir irgendwie belohnt dafür, für das, was das bisschen, ja, was wir getan haben? Also wenn einer pflügt oder arbeitet auf dem Feld, dann ist das sicher eine gute Sache. Muss Gott irgendwie uns jetzt belohnen? Und zwar sofort. Da gibt es Christen, die meinen, also mindestens muss er mir jetzt Gesundheit geben und meine Familie segnen und Gott muss schon das irgendwie absegnen, das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe für ihn. Er sagt, ich meine nicht. Er ist der Herr und du bist der Sklave. Aber wenn du auch alles getan hast, was dein Herr dir befohlen hat, dann sollst du sagen, wir sind unnütze Knechte. Unnütze Knechte bedeutet nicht, dass wir unnütze Menschen sind. Aber als Knechte, als Sklaven hätten wir mehr tun können. Wir hätten aufmerksamer sein können, wir hätten besser pflügen können, wir hätten die Erde besser weiden können, wir hätten so viel besser machen können in unserem Leben. Das sollen wir auch sagen. Wir sind unnütz. Wir hätten mehr tun können. Und wir sollen reden, wie Sklaven reden. Und nicht wie solche, die ein Anrecht haben. Und wenn wir das tun, dann wird zu unserem Glauben etwas dazukommen, was der Glauben wirksam macht. Unser Leben wird verändert werden und wir werden in der Hand Gottes sicher gebraucht werden zu seiner Ehre. Ich möchte noch ein Zitat lesen von Spurgeon über diesen Abschnitt. Spurgeon hat einmal gepredigt über dieses Wort und gesagt, liebe Brüder, wir sollten bedenken, dass wir mit jeder Arbeit, die wir für den Herrn getan haben, nur einen Teil unserer Schuld abgetragen haben. Ich hoffe, wir sind moralisch nicht so tief gesunken, dass wir es uns als etwas Großes anrechnen, wenn wir unsere Schulden bezahlen. Ich habe nie erlebt, dass sich Geschäftsleute etwas darauf zugute taten, wenn sie an jemand 1.000 Pfund überwiesen hatten. Hast du sie ihm geschenkt? Nein, ich schuldete sie ihm. Ist das etwas Besonderes? Jesus Christus hat uns erkauft. Wir gehören uns nicht selbst. Was wir auch tun, es ist immer etwas, worauf er als Schöpfer und Erlöser ein Anrecht hat. Und wenn wir alles getan haben, so haben wir nur getan, was wir zu tun schuldig waren. All unser Tun ist und bleibt unvollkommen. Beim Pflügen wird es Unebenheiten geben. Das Vieh wird nicht so versorgt, wie es hätte sein sollen. Und der reich gedeckte Tisch ist des Herrn, dem wir dienen, unwürdig gewesen. Kann jemand von euch mit Genugtuung auf den Dienst für den Herrn zurückblicken? Ich kann es nicht. Und ich habe gewünscht, mein Leben wieder von vorn anfangen zu können. Und doch tut es mir leid, dass sich mein stolzes Herz einen solchen Wunsch erlaubt hat. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach würde ein zweites Leben noch schlechter ausfallen. Das sind Worte eines Dieners Gottes. Ja, liebe Geschwister, da kann ich nur mit Spurgeon sagen, ja, sei mir dem Sünder gnädig. Möge uns Gott die Gnade schenken, zu unserem Glauben das hinzuzutun, was richtig ist, was unserer Stellung gemäß richtig ist. Dass wir unsere Zuständigkeiten erkennen und damit wir auch erkennen, wer ist Gott? Wer ist er? Er ist der Herr. Und wir sollen bereit sein, unsere Aufgaben zu erfüllen. Wir sollen bereit sein, Undankbarkeit und vielleicht auch in aller Stille das zu tun, ohne irgendwie einen Dank zu erwarten. Wir dürfen Gott nicht des Egoismus anklagen. Er ist der Herr. Wir sind unnütze Knechte. Und wir müssen eingestehen, das war nur unsere Pflicht. Gott hat es so eingesetzt. Möge er unsere Herzen segnen und uns aufrütteln und uns dazu bringen, dass wir die letzte Zeit, die wir noch haben, für Gott leben. Als unnütze Knechte.